Wir haben eine Reise gemeinsam gestartet durch das Vaterunser. Das ist die aktuelle Predigtreihe, durch die ich mit euch gehe. Das Vaterunser ist sehr tief und sehr, sehr, sehr reichhaltig und wir können sehr tief graben. Ich hatte jetzt immer wieder diesen Vergleich gezogen, dass das Vaterunser wie ein Reiseführer ist. Wir können einen Reiseführer lesen und das Inhaltsverzeichnis überfliegen und dann wissen wir so ein bisschen im Groben, was da drin steht. Dann können wir die Artikel aufschlagen zu diesen Orten, die man bereisen könnte und dann können wir tatsächlich dahin reisen. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt von, keine Ahnung, von Schweden oder wir waren in Dänemark, wir hatten zwei Reiseführer von Dänemark. Es ist ein Unterschied, ob ich das nur lese oder auch nur überfliege, oder ob ich dann tatsächlich an dem Ort bin, der da beschrieben ist. So, und wenn wir das Vaterunser aufsagen, ist es wie, als ob wir das Inhaltsverzeichnis lesen. Und was wir jetzt machen in dieser Predigtreihe, ist, wir lesen die Artikel durch. Ja? Was steckt denn dahinter, hinter diesen Themenbereichen, die aufgezählt werden im Vaterunser? Und dann steht nur noch aus, dass wir an die Orte reisen. Und das könnt nur ihr selbst machen bei euch im stillen Kämmerlein im Gebet. Das tiefe Graben, tatsächlich dahin gehen, eins werden mit Gott in den Dingen, was es bedeutet, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dass er unser Vater ist. Und genau dasselbe gilt auch für das heutige Thema, dein Wille geschehe. Ich bete erstmal. Vater, ich danke dir für das Vaterunser. Diese wunderbare Brücke hin zu dir, die du uns gegeben hast, Jesus. Die Jünger kamen und haben gesagt, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus, du hast gesagt, Vater unser im Himmel, betet so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater, wenn wir uns heute mit diesem Ozean der Offenbarung beschäftigen, der Wille Gottes, dein Wille geschehe, schenk uns Gnade, dass wir nicht untergehen. Schenk uns Gnade, dass wir den Kurs behalten auf diesem Ozean der Erkenntnis. Und dass wir da tauchen, wo du willst, dass wir Schätze finden. Wir danken dir, Herr, für deinen Willen und für dieses ganze Thema, dein Wille geschehe. Öffne uns heute die Augen, was es mit uns zu tun hat, mit unserem täglichen Leben. Nicht nur mit den Sonntagen, sondern auch mit den Montagen und den Dienstagen. Du veränderst uns, während wir dein Wort hören. Und darauf vertrauen wir heute. In Jesu Namen. Amen. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Thema, dein Wille geschehe, war ich ein bisschen hilflos, weil, wie ich gerade auch schon im Gebet erwähnt habe, ist es ein Ozean der Erkenntnis. Seit dieses ganze Thema Wille Gottes ist so komplex und ist so reichhaltig und teilweise auch sehr verwirrend. Ja? Und da gibt es seit Jahrtausenden streiten sich Leute und sehr kluge Leute und sehr schlaue Leute über diese ganzen Themen des Willens Gottes. Ja. Wenn Gott etwas will, dann müsste er es ja auch tun, aber warum tut er es nicht, will er es jetzt nicht oder warum bin ich krank, warum sterben Leute, warum gibt es Leid, all das hat mit dem Willen Gottes zu tun. Ja, und dann haben wir diese wunderbaren Gruppen, die da aus diesen Streitigkeiten hervorgehen, da haben wir die Calvinisten und die Arminianer und dann noch diese und jene theologische Richtung und alle beschäftigen sie sich und alle greifen sie auf dieses Thema zurück, der Wille Gottes. Und ich habe mir dann Meistens bin ich in der Predigtvorbereitung relativ souverän. Ich weiß so ungefähr, wo es hingeht. Aber hier wusste ich überhaupt nicht. Da habe ich wieder eine Mindmap gemacht. Ja, habe ich in der Schule so gelernt. Eine Mindmap gemacht und dann alles hingeschrieben, was mir eingefallen ist zum Willen Gottes. Und mein Zettel wurde immer voller. Und dann war ich froh und dachte, na, die Predigt ist ja erst in 3 Wochen. Und irgendwie war die Zeit ganz schnell vorbei. Und dann saß ich wieder jetzt, also okay, am Donnerstag. Was predigst du jetzt am Sonntag? Und ich hatte einen ganz klaren Eindruck, was der Herr möchte, nämlich, dass ich keine allgemeine Predigt halte, so über dieses Thema, sondern dass ich in eine ziemlich spezielle Richtung gehe. Und zwar der Wille Gottes in der Gemeinde. Der Wille Gottes in der Gemeinde. Wir werden in dieser Predigt 3 verschiedene Begebenheiten aus dem Leben von Paulus aufgreifen. Alle 3 kommen aus der Apostelgeschichte und alle 3 haben mit diesem Thema der Wille Gottes zu tun. Und die erste Schriftstelle, die wir lesen, ist dazu in Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 9. Hier geht es um die zweite Missionsreise von Paulus. Er hatte ja 3 große Missionsreisen und das hier ist in der Mitte der zweiten. Und da heißt es, als sie aber nach Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Ich habe euch mal hier diese Karte, kommt's an? Kannst du das mal bitte auf irgendwie, hat meine App die Verbindung verloren. Es sind nicht viele Folien, jetzt die zweite. Nee, die nicht. Ja, kann man jetzt schlecht erkennen hier in diesem Raum, aber ich habe euch mal diese Karte mitgebracht von dieser Missionsreise. Wir sehen hier ganz rechts unten, also da fing das an und dann haben wir ja gelesen, ist Paulus, Moment, ich habe es hier stehen, Paulus hat quasi ein Team von Lehrern und Propheten angeleitet und sie wollten losstarten und sagen, jetzt geht's los, jetzt verkündigen wir das Evangelium, jetzt retten wir die Welt. Und das allererste, wo sie hin wollten, wollte nach Asia. Das ist jetzt nicht das Asien, wie wir das kennen, ja, nach China oder sowas, sondern Asia hieß damals diese Provinz, diese zentrale Provinz der heutigen Türkei, wo damals sehr große und einflussreiche Städte waren. Zum Beispiel, also mit der Hauptstadt, die Hauptstadt von Asia war Ephesus. Das war eine 300.000 Einwohnerstadt, das Bildungszentrum der damaligen Zeit und die wussten, da müssen wir hin. Wenn wir Einfluss haben wollen fürs Evangelium, dann müssen wir dorthin, dort eine Gemeinde gründen, dort die Leute zu Jesus führen. Und dann heißt es, der Geist ließ es ihnen nicht zu. Der Geist verhindert auf irgendeine Art und Weise, wir wissen nicht genau wie, dass sie dahin reisen. Und dann sagen sie, okay, und dann reisen sie durch Mysien, das ist quasi wie so ein Streifen, und oberhalb von Mysien liegt Bithynien. Und dann sagen sie, okay, vielleicht will Gott ja, dass wir nach Bithynien kommen, da hoch ans Schwarze Meer ist das, glaube ich. Ne? Und auch wieder hier lässt der Geist ihnen das nicht zu. Der Geist stoppt sie, der Geist hindert sie daran. Es ist nicht wunderbar, ist jetzt eigentlich nicht mein Thema, aber es ist wunderbar, dass der Heilige Geist nicht nur uns leitet nach vorn, sondern dass er auch uns stoppt und anhält, wenn wir in die falsche Richtung gehen. Sind wir wieder beim Thema Umkehr. Okay. Und diese Orte, Bithynien und Asia, das waren zentrale Orte, wo es sehr vielversprechend war, das Evangelium zu verkündigen. Und dann hat in Vers 9 der Paulus diesen prophetischen Traum, dieses Gesicht. Und dann lesen wir in Vers 10, und das ist jetzt hier im ersten Punkt unser Schlüsselvers. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren sie sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also Paulus sieht diesen Traum da in Troas, das ist quasi da an der, ist das die Ägäis? Ich war jetzt in Geografie nicht so gut, aber da quasi im Westen der Türkei am Meer waren sie und wussten nun nicht weiter. Und dann sehen sie im Traum diesen mazedonischen Mann, einen Europäer. Und aus irgendeinem Grund kamen die nicht darauf, auf diesen Gedanken, vielleicht sollten wir nach Europa gehen. Weil Griechenland war damals jetzt, war bewohnt von sehr vielen Denkern und sehr vielen Philosophen und vielleicht hatte Paulus auch einfach keine Lust, dahin zu gehen. Auf jeden Fall kamen sie nicht auf diesen Gedanken und dann sendet Gott einen Traum zu Paulus und dieser Traum legt die Richtung fest. Und in diesem Vers lesen wir aber dann eben nicht, dass sie sagten, Paulus hat gesagt, wir sollen dahin, also gingen wir dahin. Sondern wir lesen, wir schlossen daraus, wie heißt es, Moment, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte. Okay, jetzt können wir die nächste Folie machen und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Danke. Erkennen in Gemeinschaft. Paulus bekommt den Traum, aber sie gemeinsam als Team, mehrere Geschwister, kommen zusammen und schließen daraus, das ist der Wille des Herrn. Paulus war nicht dieser Art von Leiter, der the man of God, ja, der mit den breiten Hosenträgern und der das Wort des Herrn zu dir bringt und sagt, so machen wir das jetzt. Sondern einer hat einen Traum, Paulus bekommt den Impuls und dann überlegen sie gemeinsam und sie schließen gemeinsam daraus, was der Wille Gottes ist. Gott möchte seinen Willen gemeinschaftlich offenbaren. Gott möchte, dass seine Gemeinde als Ganzes, er möchte uns seinen Willen offenbaren. Es ist unser Privileg, dass wir einer geistlichen Gemeinschaft angehören, die sich Gemeinde nennt. Eine übernatürliche Gruppierung, die so nie zustande gekommen wäre, es sei denn, Gott hat eingegriffen. Und dass jeder von uns ist durch die Wiedergeburt gesegnet mit dem innewohnenden Heiligen Geist, sagt die Schrift. Der Heilige Geist wohnt durch die Wiedergeburt. Sobald du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und er dir Frieden in dein Herz gibt, dass er dir vergeben hat, wohnt in dir drin der Heilige Geist. Das ist die Anzahlung auf unsere vollständige Erlösung. Und das hat so viel mehr zu bedeuten, als wir uns das vorstellen können. In Jeremia Kapitel 31, ganz wichtiges Kapitel, Verse 31 bis 33, beschreibt Jeremia den neuen Bund. Moment, ich muss mal gucken, wo jetzt die Schriftstelle ist. Ich lese mal Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt das Wichtige. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Jeremia sieht hier im Geist eine Gemeinde, wo nicht einer der ist, der die Erkenntnis des Herrn hat, ja, der erleuchtet ist mit seinem Heiligenschein und dann den anderen sagen kann, erkenne den Herrn. Sondern er sagt, sie alle werden mich erkennen. Wir haben alle den Heiligen Geist und er möchte uns allen den Willen Gottes mitteilen. Und es reicht nicht aus zu sagen, ja, das macht der Pastor oder das macht irgendwie der Hauskreisleiter, das ist so ein komischer Typ, der betet immer ganz viel und der hat die Bibel immer auf dem Tisch liegen. Der macht das schon. das reicht nicht aus. Wir alle haben diese Verheißung, den Willen Gottes offenbart zu bekommen. Und er möchte sich uns vorstellen, weil er uns liebt und weil er uns nah sein will, weil er uns erkannt hat und möchte, dass wir ihn erkennen. Der Plan Gottes ist, dass der geistliche Leib von Jesus, wir, als Gemeinschaft, den Willen Gottes offenbart bekommen. Es ist nicht der Plan, dass einer an der Spitze den Willen des Herrn erkennt und alle diesem blind folgen müssen, weil sie selbst nicht in der Lage sind, den Willen Gottes zu kennen. Das Wort, was hier steht in Apostelgeschichte, gehen wir wieder zurück zu 16, Vers 10, Apostelgeschichte 16, Vers 10, was da steht hierbei, indem wir daraus schlossen, ist das griechische Symbibaso. Symbibaso. Ich habe es vorne hingeschrieben. Lass es mal gemeinsam sagen. Symbibaso. Müsst ihr euch nicht merken, aber es klingt irgendwie schön. Und dieses Wort bedeutet auch zusammenbringen, vereinigen, zusammenhalten, überzeugen, unterrichten, beweisen, nachweisen. Wir als Gemeinde bringen etwas zusammen. Und daraus setzt sich etwas zusammen, was wir erkennen als den Willen Gottes. Das ist unser Privileg, unser Vorrecht. Und gegenüber der Welt ist es unsere Pflicht. Als eine prophetische Einheit, den Willen Gottes darzustellen, nicht nur zu verkündigen, sondern darzustellen in dieser Welt. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, in welcher Form und Größe auch immer, im Hauskreis oder in einer großen Versammlung, bringen wir alle etwas mit. Wir bringen etwas zusammen hin. Wir bringen unsere Erkenntnis, ja, unsere theologische Erkenntnis, unsere Herzenserkenntnis, unsere Bildung bringen wir mit, unsere Erfahrung, unser Wissen. Jeder von uns bringt sein Gebetsleben mit. Ich hoffe, du hast da was mitzubringen. Jeder von uns. Und wir legen zusammen. Und in diesem Zusammenkommen, Zusammenlegen, schließen wir daraus, was der Wille Gottes ist. Du stehst nicht allein. Und du musst auch nicht alleine stehen. Und du musst dir auch nicht alleine den Kopf zerbrechen. Und der Wille Gottes kommt nicht immer durch eine donnernde Stimme aus dem Himmel, wie bei Paulus, wenn wir gleich noch dazu kommen, sondern er kommt auch manchmal durch den Mund einer Schwester oder eines Bruders, vielleicht sogar jemand, der dir, wo du denkst, ach, was will der denn jetzt von mir oder was will die denn jetzt von mir? Und der Wille des Herrn, weil er etwas mitbringt, weil er den innewohnenden Geist hat, wird durch ihn offenbart. Wir legen zusammen. Und das ist die Einladung für uns alle, dass wir gemeinsam daraus schließen, was der Wille des Herrn ist. Und dass wir dieses gemeinsame Schließen, ich kann es jetzt nicht besser formulieren, dieses gemeinsame daraus schließen, anstreben und praktizieren und gemeinsam fragen, was ist denn der Wille des Herrn in dieser oder in jener Situation. Es gibt Bereiche, wahrscheinlich muss ich es nicht mehr erklären, aber ich erkläre es trotzdem. Es gibt Bereiche, da ist der Wille Gottes ganz klar. Dann brauchen wir nur die Bibel aufschlagen und dann gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die kennt sich ganz gut aus, die könnte die Bibelstellen zeigen oder du googelst oder wie auch immer. Und da steht ganz klar, Ehebruch ist nicht der Wille des Herrn. Ja, da brauchst du nicht großartig irgendwie zu beten. Aber es gibt Bereiche, da sind wir in einer Grauzone, wenn es darum geht, wenn es um persönliche Entscheidungen geht, wenn es um andere Dinge geht, wo wir um einen Ehepartner oder was auch immer, wo wir nicht genau einfach irgendwo ablesen können, was wir denn jetzt zu tun haben. Und Gott sei Dank, wir haben einander. Und Gott offenbart seinen Willen durch uns hindurch. Okay, das war der erste Punkt. Punkt 2. Danke, Paul. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 6 bis 8. Genau, der zweite Punkt heißt, einander nötig haben. Ich fand diese bunten Bilder, das hat nichts zu bedeuten, das soll einfach nur irgendwie gut aussehen. Nicht, dass ihr euch fragt, was will er damit jetzt wieder sagen? Okay. Wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 6 bis 8. Kurz als Kontext vorher noch. Paulus war Saulus, nennt ihn die Apostelgeschichte da noch. Der hat ja seinen Namen übrigens nie geändert. Das ist nur so ein Märchen vom Saulus zum Paulus. Das hat nie stattgefunden. Der hieß immer Paulus und Saulus. Es ist nur, das eine ist die aramäische Leseweise und Redeweise, das andere die griechische. Also ihr dürft das natürlich trotzdem weiter sagen, weil es sich einfach cool anhört, aber es hat an sich, ist es unbiblisch. Paulus war auf dem Weg nach Damaskus, bevollmächtigt von den hohen Priestern, Christen gefangen zu nehmen. Und er schnaubte Wut, heißt es. Ja? Er hat Wut geschnaubt. Also er war völlig hingegeben und fanatisch diesem Ziel ausgeliefert und sagt, das war sein ganzer Lebenssinn an diesem Tag oder in dieser Zeit, Christen zu verfolgen und sie ins Gefängnis zu werfen. Und wir kennen alle die Geschichte, Jesus erscheint ihm, er fällt zu Boden und Jesus spricht zu ihm. Und dann ab Vers 6, da sprach Paulus mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, was ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nichts sehen und aß und trank nicht. Paulus fragt, man sieht, dass er Theologe war, ja, was willst du, Herr? Was ist jetzt dein Wille? Sofort geht's los mit dem Willen Gottes. Er nutzt die Chance, wenn er schon mal Gott vor sich hat, Jesus vor sich hat. Und er fragt, was willst du, dass ich tun soll? Und die Frage haben wir alle schon mal oft gebetet, wenn wir es ernst meinen mit Gott. Dann wollen wir nicht einfach nur unser Ding machen, dann wollen wir nicht einfach nur tun, was wir für richtig empfinden, sondern wir wollen den Willen des Herrn wissen. Und deswegen beten wir, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Jesus antwortet ihm und befiehlt ihm, in die Stadt zu gehen, zu der er unterwegs war, nach Damaskus, und dort auf weitere Anweisungen zu warten. Nun hatte Paulus das Problem, dass er blind geworden war in diesem Moment. Und als ich so darüber nachdachte, über diese Predigt, und da kam mir dieses Ereignis in den Sinn, und ich dachte, ja, wie sollst du den Willen Gottes tun, in die Stadt gehen nach Damaskus, wenn du blind bist? Und dann heißt es hier, ich denke, das ist Vers 8, sie leiteten ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Als Blinder war es unmöglich für Paulus, nach Damaskus zu kommen. Er war unfähig, diesen Willen Gottes zu erfüllen. Aber Gott sei Dank waren an seiner Seite Leute, von denen wir nicht wissen, wer das jetzt war, und die haben wahrscheinlich, hoffentlich, sich danach auch bekehrt. Sie haben ja die Stimme von Jesus gehört und waren aber nicht erblindet. Also hoffen wir mal, dass sie sich auch bekehrt haben. Und sie nehmen den Paulus an die Hand. Komm an die Hand. Das sagen wir immer so zu unseren kleinen, zu den kleinen Kindern. Komm an die Hand. Paulus, der gerade noch Wut schnaubte und voller eigener Kraft, voller Selbstvertrauen, ja, mit diesen Briefen, die er da hatte, die ihn autorisiert haben, Menschen ins Gefängnis zu werfen, also mit einer Macht ausgestattet, wird gedemütigt und seine Kollegen sagen ihm, komm mal bei mir an die Hand. Wir haben einander nötig. Wir brauchen einander, um an dem Willen Gottes für unser Leben festzuhalten. Wir brauchen, dass das jemand zu uns sagt, komm mal an die Hand. Ich führe dich mal da, ich gehe mal mit dir das Stück des Weges. Es reicht nicht aus, den Willen Gottes zu wissen und zu erkennen, sondern es braucht natürlich auch eine Hingabe, den Willen Gottes zu tun. Und Gott in seiner Weisheit und in seiner Liebe wird den Willen Gottes für unser Leben, für uns unschaffbar machen. Unmöglich. Der Blinde kann nicht nach Damaskus gehen. Und deshalb stellt er uns in Gemeinschaft und stellt uns Geschwister an die Seite, die uns an die Hand nehmen und sagen, ich gehe mit dir zusammen. Wir brauchen den Zuspruch. Wir brauchen die Ermutigung, die Zurechtweisung, die Erinnerung an das, was Gott vorher gesagt hat und den Trost der Geschwister. In den Zeiten der Dunkelheit und der Krise und des Sturms oder was auch immer für ein blumiges Bild du verwenden möchtest, in diesen Zeiten brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass jemand uns zur Seite steht und sagt, das ist der Wille Gottes. Und wenn es nicht so gewesen wäre, würde ich heute wahrscheinlich gar nicht hier stehen. Wenn ich nicht Geschwister gehabt hätte, die gesagt hätten, David, eh Gott nicht was anderes sagt, darfst du nicht einfach weglaufen. Und die dann buchstäblich, also nicht buchstäblich, aber die mir gesagt haben, komm, ich nehme dich an die Hand und wir gehen mal durch diese Zeit gemeinsam. Du brauchst Geschwister, die dir zur Seite stehen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Es gibt Zeiten, in denen ich blind auf der Strecke bleibe und es nötig habe, an der Hand geführt zu werden. Das sind dann Zeiten, in denen ich nicht der große Held bin und der große Man of God, der große Mann Gottes, der nach vorne prischt, sondern das sind Zeiten, wo ich derjenige bin, der angewiesen ist auf Hilfe, wo ich meinen Nächsten, meinen Bruder, meine Schwester nötig habe. Und das wollen wir ja alle nicht, besonders in unserer individualistischen Zeit, wo so viel Wert darauf gelegt, dass ich mich selbst verwirkliche und dass ich es schaffe und dass ich es kann und dass ich und ich kriege das alles auf die Reihe. Dann stellt Gott uns in Situationen, wo wir einander brauchen. Und wo wir einander nötig haben. Wie dankbar bin ich für diejenigen, die mir Ermutigung und Zuspruch gegeben haben und die mich auch gewarnt haben, als ich eigentlich keine Lust mehr hatte und aufgeben wollte. Ich habe da so einen guten Freund, der hat gesagt, David, was willst du anderes machen? Ich hatte so von meinen Plänen erzählt, so wie, ja, ich lasse Gemeinde sein und dann, guck mal, das und das und das und dann mache ich vielleicht das. Und er hat gesagt, hey, was willst du anderes machen? Sei doch froh, was du hast. Und jetzt, ja, eh Gott nicht dich abberuft, kannst du nicht einfach weggehen. Und in dem Moment war das so wie, oh, okay, ja, das klingt jetzt erstmal hart. Aber es war wie ein an die Hand nehmen, wo ich durchgetragen wurde. Und dann kamen wieder Zeiten, wo man sich dann wieder besser gefühlt hat und wusste, okay, es ist der Platz und es macht auch Spaß und es macht auch Freude und ich habe Kraft, treu zu bleiben durch die Gnade Gottes. Ich bin so dankbar dafür, Geschwister zu haben. Drittens. Einander dem Herrn überlassen. Apostelgeschichte 21, Verse 10 bis 15. Apostelgeschichte 21, Verse 10 bis 15. Paulus ist da gerade auf seiner letzten Missionsreise und er hat dieses starke Empfinden im Geist, ich muss nach Jerusalem gehen. Und er sagt, in der Abschiedsrede in Kapitel 20 hält er eine Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus und er sagt, ich habe keine Ahnung, was da kommt, außer dass mir von Stadt zu Stadt der Heilige Geist bezeugt, dass Bedrängnis und Leid auf mich warten. Und hier kommt er jetzt wieder zu Leuten. Welche Verse, 10 bis 15? Er kommt hier nach Caesarea, da war der Philippus, das war der, der sich gebeamt hat, ja, der mit diesen Töchtern, die weissagen. In Vers 9 lesen wir, der hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagen, und dann Vers 10. Als wir aber mehrere Tage uns dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Herab bedeutet, er kam vom Süden aus Judäa nach Norden, nach Caesarea. Herab heißt immer, weil er von Jerusalem kam, kam der quasi vom Berg des Herrn herab. Deswegen steht hier herab. Wir würden sagen, er kam eigentlich herauf Richtung Norden, aber er kam herab. Okay. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten wohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Paulus war umringt von Geschwistern, die sich um ihn gesorgt haben. Er hatte dieses Team und er hatte da in Caesarea, in dem Haus von dem Philippus, viele Leute, die haben ihn geliebt und die haben ihn geschätzt und die wollten sein Bestes. Das waren nicht Leute, die irgendwie, irgendwie, die da ihre Stricke gezogen haben und nur ihren eigenen Vorteil gesucht haben, nein, die waren wirklich ernsthaft um Paulus besorgt. Und der Agabus war ein Mann, der war angesehen als Prophet, wenn der was gesagt hat, man wusste, das passiert. Der hat zum Beispiel eine Hungersnot angesagt in Apostelgeschichte 13 und die ist passiert. Ja, die haben im Vorfeld eine Spendensammlung gemacht für die Hungersnot, die erst später passierte. Sehr praktisch. Und Paulus lässt sich nicht beirren. Wir wissen ja bis heute nicht so richtig, was jetzt nun genau der Wille Gottes war. Von Stadt zu Stadt hat der Heilige Geist ihn bezeugt, auf dich warten Leid, auf dich in Jerusalem wirst du bedrängt, da wirst du verfolgt werden, da wirst du gefangen genommen. Und er sagt, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Also die waren wirklich ernsthaft besorgt, die haben geweint und Paulus musste sagen, was macht ihr mit mir? Ja, ihr weint hier alle und wollt mich aufhalten, nach Jerusalem zu gehen. Ich bin sogar bereit, für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Und Paulus lässt sich nicht überreden. Und dann kommt dieser Schlüsselvers, Vers 14. Da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Je mehr ich darüber nachdenke, desto faszinierter bin ich. Es gibt Momente, in denen wir untereinander, auch wenn wir Punkt 1, ja, was war mein Punkt? Erster Punkt, ich habe wieder vergessen. Wenn wir gemeinsam den Willen Gottes erkannt haben, Punkt 2, wenn wir wissen, wir haben einander nötig, kommen wir manchmal trotzdem zu Punkt 3, wo wir sagen, wir kommen nicht, wir finden keine Lösung. Wir finden keine Übereinstimmung. Wir haben unterschiedliche Ansichten, was jetzt nun dran ist oder was wir jetzt nun tun sollten und wie wir jetzt mit dieser Krise umgehen sollten oder was wir hier für eine Entscheidung treffen sollten. Und Paulus, dem fiel das, ich rede das richtig vor meinen Augen, wie er sagt, wie er berührt ist von diesen Tränen und von der Liebe seiner Geschwister. Und er sagt, was macht ihr, dass er mir das Herz bricht? Und dann heißt es, sie beruhigten sich und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Denn da, wo Überzeugungen aufeinanderprallen und unterschiedliche Vorstellungen sich verhärten, diese Situation habe ich ja nun schon öfters erlebt in meiner Leiterzeit, dass es Konflikte gibt, weil Konflikte nun mal menschlich sind und zu sehr schweren und herausfordernden Situationen führen können. Und die sind sehr beunruhigend und sie wühlen unser Herz auf. Besonders wenn da Streitigkeiten, Herausforderungen, Unstimmigkeiten mit Geschwistern da sind, die wir besonders lieben. Es gibt so Geschwister, die wir lieben, ja. Und dann gibt es Geschwister, die wir besonders lieben. Wo wir einfach wissen, auch dass man ist einen Weg gegangen, man hat eine Herzensbeziehung gebaut, ja, man ging durch Auf und Abs über die Jahre und da ist eine Verbindung gewachsen, die so eng ist, dass wenn der eine weint und sagt, mach das nicht, dass wir mit Paulus sagen, was machst du, dass du mir das Herz brichst? Und wenn du schon ein paar Jahre unterwegs bist im Leib Christi, wirst du das kennen, dass dein Herz gebrochen wird und dass das Herz von anderen durch dich gebrochen wird, weil ihr nicht zusammenkommt. Und dann sind diese Worte, die wir hier lesen, so übernatürlich tröstend. Und das heißt, sie beruhigten sich. Sie ließen das, was sie trennte, und das war, wo sie unterschiedliche Auffassungen hatten, das war, was der Zankapfel war, ja, weshalb sie gestritten haben. Sie ließen darüber Ruhe einkehren und Frieden. Aber wie ist das möglich? Denn sie haben gesprochen, der Wille des Herrn geschehe. Sie haben dem Bruder und sich selbst in die Hände Gottes übergeben. Und versteht mich nicht falsch, wie alles, was wir im Glauben haben, kann auch das zu einem Klischee werden und zu einer Floskel, die wir leicht dahin plappern, so wie das Vaterunser an sich, ja. Keiner denkt mehr drüber nach, es gehört halt zum Gottesdienst dazu, also reden wir das noch schnell runter, oder Glaubensbekenntnis oder was auch immer. Früher hatten wir das ja oft, Felix und ich, hatten ja eine sehr enge Beziehung und haben Jesus angefangen kennenzulernen gemeinsam und das war eine gute Zeit und da hatten wir immer so Halleluja und doch Herr erbarm dich, haben wir immer so einfach so dahin gesagt, aber wir haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, was wir da eigentlich sagen oder was wir meinen, weil es zu einer Floskel, zu einem Klischee geworden ist, entwertet. Und genauso kann natürlich dieses der Wille des Herrn geschehe, ist ja nichts anderes als was im Vater unser steht, dein Wille geschehe, kann zu einer Floskel werden. Aber hier sehen wir eine Gemeinschaft, die das im Herzen, wo das nicht passiert ist, wo das nicht entwertet worden ist, sondern es war eine Wahrheit, eine Überzeugung in ihrem Herzen, dass sie gesagt haben, ich beruhige mich, ich lege das, wo ich anderer Meinung bin, beiseite und sage, der Wille des Herrn geschehe. Und das kann man nicht einfach so. Das ist ein Zeichen von Reife. Reife ist ja so ein großes Thema, was ich sehr schätze. Aber ein Anzeichen von Reife ist, dass wir auf die sogenannte Metaebene gehen können. Dass wir von uns selbst wegtreten können und uns betrachten können. Warum rede ich eigentlich so? Warum denke ich eigentlich so? Warum habe ich gerade so reagiert? Warum fordert mich die und diese Situation so heraus? Das nennt man Metaebene. Und das ist quasi nichts anderes, als von sich selbst wegzutreten, Abstand von sich selbst zu nehmen und zu sagen, der Wille des Herrn geschehe. Ich beruhige mich, ich höre auf zu kämpfen, ich höre auf zu reden, ich höre auf zu überzeugen, ich höre auf, an mein Recht festzuhalten oder was ich denke, was jetzt hier dran ist. Der Wille des Herrn geschehe. Ich wünschte, ich hätte diese Reife und diese Erkenntnis schon vor einigen Jahren gehabt. Ich hätte mir einiges ersparen können an Stress, an Unfrieden und an Schlafschwierigkeiten. Hätte mir das so viel leichter machen können, als wir damals noch zu zweit in der Gemeindeleitung waren, Felix und ich, und dann Felix und Herr Beat das auf dem Herzen hatten, zu sagen, jetzt gehen wir in die Vereinigten Staaten und wir wollen ein Jahr, also erst waren es ja 10 Jahre und wir dachten, okay, wir sehen euch nie wieder, ja, werdet ihr jetzt noch weg. Und dann sagten sie, wir gehen ein Jahr in die Vereinigten Staaten und wir sind weg. Und in mir drin hatte ich habe natürlich nach außen hin gesagt, this is not the will of God. Ja, das ist nicht der Wille Gottes. In mir drin waren ganz andere emotionale Bedürfnisse. Ich hatte nicht die Fähigkeit, von mir Abstand zu nehmen, zu gucken, warum stört dich das eigentlich so? Ich hätte eine gute Seelsorgerin gebraucht. Die habe ich jetzt heute. Halleluja. Wie viel einfacher wäre das gewesen zu sehen, okay, hier gibt es eine Überzeugung und hier gibt es eine andere Überzeugung. Jetzt beruhigen wir uns alle und sagen, der Wille des Herrn geschehe. Gott ist doch fähig. Gott ist doch mächtig genug, einen Mangel, den wir in uns selbst empfinden, auszufüllen. Wie viel schöner wären Abschiede, ja, wenn wir diese Gewissheit hätten. Der Herr hat den Bruder und die Schwester in der Hand. Der Herr hat die und die Familie in der Hand. Der Wille des Herrn geschehe. Gott ist fähig und willens, auf uns Acht zu geben. Und natürlich können wir das auch anders sagen, ja, der Wille des Herrn geschehe. Der Wille des Herrn geschehe, ja. So, ich weiß, was der Wille des Herrn ist und er wird seinen Willen schon durchkriegen. Das ist nicht das, was ich meine. Wir beruhigen uns und sagen, nicht mehr ich habe das jetzt in der Hand. Ich höre auf zu streiten, ich höre auf, mir den Kopf zu zerbrechen. Ich übergebe es an Gott. Mein Leben als Leiter wäre viel leichter gewesen, hätte ich das ein bisschen eher begriffen. Und jetzt bin ich manchmal an dem Punkt, dass ich sage, dem Bruder, die Schwester, wen, oder Leute, die wir am Amalia-Dietrich-Platz kennen, wo du seit Jahr um Jahr mit denen redest und versuchst, Jesus denen näher zu bringen, irgendwann sagst du einfach, der Wille des Herrn geschehe, ich kann nicht mehr. Das ist Reife und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Dahin geht die Reise. Und wir alle sind noch nicht voll und ganz angekommen, wenn es darum geht. Ja, niemand lebt ja so wie Jesus. Aber wir werden verwandelt und gehen in diese Richtung. Und Jesus nimmt uns an die Hand und sagt, beruhig dich mal, ich mach das schon. Tabea, kannst du noch mit nach vorne kommen? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, welcher Punkt dir jetzt besonders nachgeht von diesen 3 Punkten. Der Wille des Herrn geschehe. Was für eine Freiheit. Was für eine Leichtigkeit, die wir da bekommen, wo uns Dinge runtergezogen haben, wo uns Dinge runtergedrückt haben. Wenn wir das mit unserem Herzen ergreifen und sagen, der Wille des Herrn geschehe. Gott ist doch fähig, Gott ist doch willig. Er kümmert sich doch gern um mich. Er kümmert sich doch gern um meine Geschwister. Er ist größer als das alles. Vater, führe uns in diese Freiheit hinein. Die Freiheit, uns gegenseitig in den Willen Gottes zu entlassen. Diese Ketten, die wir manchmal über uns selber und über unsere Geschwister legen und sagen, das darfst du nicht, das kannst du nicht, so sollst du nicht. Vater, gib Gnade, dass wir diese Ketten heute loslassen, um uns selbst, um unsere Brüder und unsere Schwestern und sagen, der Wille des Herrn geschehe. Wir entlassen uns selbst in diese Freiheit, Herr. Wir entlassen unsere Geschwister in diese Freiheit. Dein Wille geschehe. Danke, Geist Gottes, dass du uns da hineinführst, in diese Reife, dass du uns an diese Dinge erinnern wirst, wenn wir wieder in schwierige Situationen kommen, wo wir nicht zusammenkommen, wo wir einander anfangen, das Herz zu brechen, weil wir festhalten. Jesus, wir danken dir, dass wir zu deiner Gemeinde gehören dürfen und zusammenstehen und zusammen deinen Willen erkennen und deinen Willen befolgen können. Danke für dieses Privileg und diese Pflicht, die du uns geschenkt hast. Wir werden jetzt noch ein, zwei Lobpreislieder singen und nimm dir doch einfach die Zeit und reagiere auf Gott. Du musst nicht unbedingt mitsingen, aber du kannst einfach in deinem Herzen diese Verbindung aufnehmen mit dem Herrn und sagen, Jesus, ich will das auch. Ich will selbst frei sein und andere in diese Freiheit entlassen, deinem Willen zu vertrauen. Er ist da, er ist nah und er sieht unser Herz jetzt in diesem Moment und möchte uns begegnen.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.